Deutschlandfunk Nova. Es ist so ein bisschen, als würde ein Dschungel unter Wasser wachsen. Dieser Kelpwald im Ozean vor Südafrika, der sieht wirklich genauso aus. Und letztes Jahr, da hat uns eine Doku mit in diese Welt genommen. My Octopus Teacher heißt sie. Auf Deutsch mein Lehrer der Krake. Vielleicht habt ihr die schon gesehen. Die hat letztes Jahr sogar einen Oscar als bester Dokumentarfilm gewonnen. Da geht es um einen Filmemacher, der sein Leben ändern will und deshalb anfängt zu tauchen. Und dann begegnet er einem Oktopusweibchen und die beiden entdecken dann gemeinsam diese Unterwasserwelt vor Südafrika. Der Film, der ist aber Teil eines viel größeren Projekts, das Sea Change Project. Und mit an Bord bei diesem Projekt ist Jannis Landschow. Er ist Meeresbiologe und wir haben vor der Sendung gesprochen. Hi Jannis.
Hallo.
Mein Lehrer der Krake. Das ist so ein poetischer Filmtitel. Und du verbringst ja auch sehr viel Zeit in der Unterwasserwelt. Was würdest du sagen, haben dir die Kraken und Oktopusse beigebracht?
Unglaublich viel. Und ich glaube, ganz viel dabei ist so Bescheidenheit. So eine tiefe Faszination für die Natur, für das, was im Meer stattfindet, an Leben. Das ist im Grunde so diese tägliche Erfahrung, die ich eigentlich immer und immer wieder mache. Und das ist eigentlich auch so ja auch die Hauptmessage irgendwie des Films, dass wir halt einfach ein Teil der Natur sind. Das ist das, was ich am meisten von dem Oktopus gelernt habe.
Nimm uns mal mit in deine Arbeit. Was machst denn du als Meeresbiologe bei eurer Arbeit in Südafrika und wie hast du bei My Octopus Teacher mitgewirkt?
Also ich bin bei My Octopus Teacher, mein Lehrer der Krake, bin ich als wissenschaftlicher Advisor, also Berater im Film aufgelistet. Meine Aufgaben darin waren eigentlich aber sehr, sehr vielfältig. Ich bin quasi in das Projekt mit reingerutscht, weil ich Craig kennengelernt habe. Craig ist der Filmemacher, über den es eben auch im Film geht. Und Craig und ich sind sehr, sehr eng befreundet. Und aus dieser Freundschaft hat sich dann diese Zusammenarbeit entwickelt. Und wir sind dann eigentlich hauptsächlich viel tauchen gegangen und haben dann die Dinge, die der Oktopus gemacht hat, das Verhalten gemeinsam interpretiert und daraus einfach so viel gelernt, dass viele von diesen Dingen sich dann eben in dem Film dann einfach auch wiedergespiegelt haben.
Das Krasse ist ja, du sprichst das gerade an, wenn ihr tauchen geht, du sagst das so locker nebenbei, aber ihr geht ja nicht mit kompletter Ausrüstung tauchen, sondern einfach so, ohne Sauerstoffflaschen, ohne Neoprenanzug, nur eine Taucherbrille. Wie macht ihr das?
Ja.
Wieso macht ihr das? Ist es nicht super kalt?
Ja, es ist auf jeden Fall kalt und ist auch am Anfang eine unglaubliche Überwindung. Ich war ja früher auch so, dass ich dann eher so eine die ganze Tauchausrüstung und so hatte. Und ich fand das irgendwie auch schon immer so, dass das, eigentlich hat mich das nicht so richtig, nicht so richtig angefixt. Also es ist natürlich immer toll, auch im Wasser zu sein, aber diese ganze Ausrüstung, die hat mich eigentlich schon immer irgendwie genervt, ja. Und als ich dann Craig kennengelernt hatte und er halt einfach ohne den ganzen Kram ins Wasser gegangen bin, da denkt man erstmal so, okay, der ist irgendwie total verrückt, ja. Das Wasser ist irgendwie so 10 Grad kalt und man denkt dann irgendwie so, ja, das geht eigentlich gar nicht, ja. Und dann muss das halt wahrscheinlich immer erstmal jemand machen, bis man dann irgendwie so feststellt, oh, das geht ja doch, ja. Und die Freiheit, die man dadurch bekommt oder die wir dadurch bekommen und dann eben auch näher an den Tieren sind, ja, also das meiste von dem Film ist auch genau so gefilmt worden, ja, also ohne Ausrüstung, ohne Neoprenanzug, einfach nur mit Maske und Schnorchel.
Krass.
Und ja, man kann das dann irgendwie auch Freitauchen nennen, die Freiheit, die damit kommt und dann auch so diese Naturverbundenheit und diese, ja, so diese Feinfühligkeit, ja, dieses Feingefühl für die Natur, wie sich Tiere dann in deiner eigenen Präsenz dann eben auch bewegen, ja, wenn man eben im Wasser ruhig sein kann, weil man diese ganze Ausrüstung nicht mit sich schleppt.
Verhalten die sich dann tatsächlich anders?
Ja, also vor allem, wenn man ja auch also so mit Gasflaschen dann tauchen geht, produziert man ja auch die ganze Zeit Blasen. Ja, man macht dann unglaublich viel Lärm unter Wasser. Wenn man so einen Wetsuit oder einen Neoprenanzug anhat, verhält man sich anders im Wasser. Der hat ja ganz viel Auftrieb, also deswegen braucht man dann ja auch Bleigewichte und so. Das brauchen wir halt eben alles nicht und deswegen kann man sich ganz anders im Wasser verhalten. Ja, also wenn man seinen Arm bewegt, dann können die Tiere ja Druckwellen im Wasser spüren. Und je weniger man davon macht und je entspannter man ist, desto anders und natürlicher verhalten sich dann natürlich auch die Tiere. Das ist ja eigentlich ganz klar. Desto natürlicher verhalten sich natürlich auch die Organismen um einen rum.
Das klingt sehr spannend und wenn ich jetzt sagen würde, ich habe Lust drauf, dieses Freitauchen, so wie ihr das macht, zu lernen, wie viel muss ich denn da trainieren? Weil man muss ja Luft anhalten können, man muss die Temperaturen aushalten. Wie war das bei dir?
Ja, das ist so ein Prozess, ne? Also das sollte man auch nicht einfach so machen. Wir verbringen natürlich jeden Tag irgendwie mindestens eine halbe Stunde auch im Wasser. Und das mache ich auch schon seit irgendwie jetzt so 6, 7 Jahren eigentlich jeden Tag. Und Craig vielleicht seit 10 oder seit 12. Der Körper, die ganze Physiologie und so weiter passt sich da schon auch dran an. Deswegen sollte man da vielleicht nicht einfach so mit anfangen. Aber prinzipiell, glaube ich, kann das eigentlich jeder Mensch auch lernen. Das sind Sachen, die halt jeder menschliche Körper kann. Ja, also das habe ich auch immer gedacht, das können vielleicht irgendwie nur so Übermenschen oder so. Aber so ist es nicht. Also das kann jeder.
Du hast ja gerade an einem Buch mitgewirkt, was jetzt in Deutschland neu rausgekommen ist. Sea Change, Eindrücke einer bedrohten Schönheit. Was vielleicht so eine Ergänzung zu der Doku My Octopus Teacher ist. Was steht da drin? Warum sollte man sich das vielleicht mal angucken?
Also im Grunde gibt das halt eine tiefere Hintergrundgeschichte hinter unserer ganzen Reise, auch als Team, also auch als Sea Change Project, auch zu dem, was wir eigentlich mit unserer Reise, mit dem, was wir so machen, was wir damit eigentlich zeigen wollen. Und im Buch sind da eben ja noch ein paar andere Aspekte, eine andere Geschichte von meinem Kollegen und Freund Ross, der eigentlich die Geschichte im Buch erzählt. Und vor allem halt, wie ja Ross und Craig und ich und meine ganzen Teamkollegen halt gemeinsam im südafrikanischen Kelpwald tauchen.
Das heißt, ein Einblick behind the scenes, sowohl in der Unterwasserwelt nochmal als auch im Team. Wie war denn das für euch als Team, als die Doku den Oscar abgeräumt hat? Und wie hat es eure Arbeit verändert?
Das war ein ganz, ganz starker Einschnitt für uns. Also das war auf der einen Seite natürlich unglaublich spannend, auch irgendwie daran teilzuhaben. Ich bin ja Biologe, ich bin ja Wissenschaftler, ich habe ja irgendwie nie irgendwelche Ambitionen gehabt, irgendwie jetzt einen Oscar oder irgendwelche Filmpreise zu gewinnen. Ja, deswegen auf gewisser Ebene war mir das eigentlich auch ziemlich egal, muss ich ehrlicherweise zugeben. Das ist natürlich toll, das ist eine tolle Auszeichnung, aber deswegen haben wir ja auch den Film nicht gemacht. Es geht ja nicht darum, irgendwelche Preise zu gewinnen. Und das kann man, glaube ich, auch bei uns im Team auch fühlen. Und das war deswegen halt auch nicht so einfach. Also auf der einen Seite hat das natürlich unglaublich viel Aufmerksamkeit gebracht und auch toll. Aber es war auch überwältigend, es war auch überwältigend viel, weil bis der Film rauskam, als er dann auf Netflix online ging, waren wir halt im Grunde 5, 6, 7, 8 Freunde und halt noch eine größere Community, Gemeinschaft, die halt einfach gemeinsam eigentlich jeden Tag tauchen gegangen sind, ohne dass sich da irgendjemand drum gekümmert hat. Und dann haben halt mehrere 100 Millionen Menschen über Nacht halt quasi Zugang zu diesem Film gehabt. Und das hat natürlich unser Leben auch ganz stark verändert. Und ja, das war auch nicht nur einfach. Also jetzt zum Beispiel hier so ein Interview zu geben, wenn das irgendwie mal eins ist oder mal einen Vortrag zu halten oder so, das ist ja toll. Aber wenn man halt irgendwie 10 am Tag geben soll oder so, dann ist das halt im Grunde zu viel. Ja, zu viel Aufmerksamkeit ist halt auch nicht gut, sag ich mal.
Ja, dann hat man keine Zeit mehr zu tauchen und zu forschen.
Ganz genau, richtig, ja.
Dann nimm uns doch gerne mal mit in euren Arbeitsalltag. Wenn man wie ihr dort taucht, im Meer vor Südafrika, wie kann ich mir diese Unterwasserwelt vorstellen? Welche Tiere schwimmen und plätschern da rum?
Genau, also die Unterwasserwelt in Südafrika ist halt immer noch ziemlich nah an dem, wie es halt eigentlich vielleicht sein sollte, weil es halt einfach weniger Überfischung gibt und einfach weniger Eingreifen in die Natur. Ja. Das heißt, wenn du halt in so einen Kelpwald eintauchst, das erste Gefühl, was du eigentlich immer erstmal hast, ist, wow, es gibt hier eine unglaubliche dreidimensionale Komplexität. Ja. Also normalerweise im Meer denkt man ja mal so, man hat diese Tiefen, man guckt dann unten auf den Grund oder so, wenn es dann mal klar ist. Aber im Kelpwald fühlt es sich im Grunde so an, man schwimmt ja quasi oder man fliegt quasi in den Dachkronen des Waldes. Ja. Also im Grunde ist man schwerelos, man kann runtertauchen, man kann sich an den Kelpstängeln runterziehen. Es ist relativ einfach, dann auch an den Boden zu kommen, weil man eben ja sich daran leicht runterrangeln kann. Und im Grunde hat man so ein dreidimensionales Gefühl, was man, glaube ich, so im Wasser sonst halt nicht hat. Und die Tiere, die man dann so sieht, sind schon auch ziemlich exotisch. Es gibt eine ganze Menge verschiedene Haie. Ja, Südafrika ist natürlich bekannt für seine Haie. Aber ganz viele wirbellose Tiere, viele Krebse.
Wenn du Haie sagst, da spannt sich bei mir hier im Studio echt alles an. Ist das nicht auch manchmal ein bisschen gefährlich? Gibt es da brenzlige Situationen?
Naja, es gibt natürlich ganz viele verschiedene Haiarten und die allermeisten sind ja für den Menschen komplett ungefährlich. Also den einen großen Hai, den es natürlich in Südafrika gibt, ist natürlich der große weiße Hai. Und da gibt es natürlich auch Unfälle. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, ist so wahnsinnig gering, vor allem weil auch unsere Zahlen von gerade den weißen Haien in Südafrika oder auch global so stark abnehmen. Und eigentlich ist das auch schade, dass sie halt einfach auch nicht mehr da sind. Also ich habe ja auch so unter Wasser auch noch nie gesehen zum Beispiel, was ich auch total gern mal würde. Das ist natürlich einfach auch immer eine unglaubliche Faszination. Ja.
Janis Landschow über seine Arbeit als Meeresbiologe beim Sea Change Project.
Deutschlandfunk Nova.